Herzlich willkommen zu BayernDoc, dem Podcast des Bayerischen Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes.
Heute mal eine Folge zu einem speziellen Event, nämlich am 13. Mai 2026 findet der Tag der Hausarztmedizin statt, der jährlich vorkommt. Und wir haben dieses Jahr das Thema HZV. Primärversorgung ist unsere Kernkompetenz. Und ich bin heute nicht alleine und freue mich sehr, dass mein Gesprächspartner, der Co-Bundesvorsitzende des Hausärzte- und Hausärzteverbandes, Dr. Markus Blumenthal Bayer ist. Markus, ja, herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich sehr, weil das ist ein wichtiger Tag und schön, dass wir dazu ein bisschen was diskutieren.
Genau. Also, Tag der Hausarztmedizin. Das ist ja ein Tag, der vom Hausärzte- und Hausärzteverband ins Leben gerufen wurde. Wie gesagt, am 13. Mai findet er statt. Warum, Markus, gibt es denn überhaupt den Tag der Hausarztmedizin?
Sichtbar machen, was wir tun, was unsere Patientinnen und Patienten und auch was unsere Gesellschaft von uns hat, von uns, von unseren Praxen, von unseren Teams und auch von der Versorgung, der hausarztzentrierten Versorgung, die wir anbieten.
Und das Motto haben wir ja schon gesagt, HZV, Primärversorgung ist unsere Kernkompetenz, weil Gesundheitsvertrauen Sache ist, das Hausarztprogramm. Die hausarztzentrierte Versorgung ist ja ein Kernthema auch in unserer täglichen Arbeit. Magst du mal kurz uns eine Einführung geben, was bedeutet denn HZV?
HZV bedeutet, dass sich Patientinnen und Patienten freiwillig einschreiben in ein Modell, wo die hausärztlichen Praxen, die hausärztlichen Teams und auch wir als Hausärztinnen und Hausärzteverband die Versorgung gestalten, so wie das die Praxen brauchen, so wie die Menschen das brauchen. Und in dieser Bindung holen wir, in dieser HZV, holen wir das nach, was international eigentlich schon lange Standard ist, nämlich ein Primärversorgungssystem in hausärztlicher Hand.
Und wir haben ja gelernt, im Koalitionsvertrag steht ja der Plan drinnen, die Einführung eines verbindlichen Primärsystems im Rahmen der hausarztzentrierten Versorgung und der Regelversorgung. Wie du gesagt hast, wir haben mit der HZV ein bestehendes Primärversorgungssystem in Deutschland implementiert seit 2006, 2008 die ersten Verträge. Mittlerweile sind 11 Millionen Versicherte eingeschrieben in diesem System, also größer als private Krankenversicherung. Also ich denke, das ist ein System, was schon sehr in der Versorgung implementiert ist. Und wie du sagst, wissenschaftliche Daten zeigen ja den Mehrwert eines Primärversorgungssystems. Jetzt wird immer darüber diskutiert, dass wir Steuerung und Primärarztversorgung oder Primärversorgungssysteme brauchen. Was bedeutet denn eigentlich Primary Care oder Primärarztversorgung?
Ja, es gibt wissenschaftliche Grundlagen, die wir in der HZV schon umgesetzt haben. Da gehören nach der großen Versorgungsforscherin Barbara Starfield 4 Cs im Englischen dazu. Das eine ist Contact. Das ist, dass Menschen schnell und direkt einen Anlaufpunkt haben. Dann die, was total essentiell ist, die Comprehensiveness. Das heißt, es müssen auch die Versorgungsanliegen der Menschen, die da in Kontakt kommen, auch gelöst werden in ihrer Mehrzahl. Das wissen wir, das können wir in den Praxen zu 80-90%. Dann natürlich Coordination, dass wir koordinieren. Wo müssen die hin, dass die nicht durch System flippern, wie in der Regelversorgung, sondern dass wir sagen, so jetzt Next Step ist zum Beispiel zur Kardiologin zu gehen. Und dann natürlich das, also unser, sage ich jetzt mal, Herzensgut, das auch wirklich nur wir können, die Continuity of Care. Also, dass Menschen ein Leben lang begleitet werden und dass auch durch diese Bindung, durch dieses Vertrauen zum Beispiel Gesundheitskompetenz wächst, dass man einfach mit chronischen Erkrankungen besser umgehen kann in dieser Beziehung Praxis, Patientinnen und Patienten. Und das ist Primärversorgung in hausärztlicher Hand und das ist HZV.
Und wenn die Politik jetzt dieses Thema Primärversorgung implementieren, eines Systems durch strukturelle Reform aufruft, dann kommt sie aber auch gleich immer mit dem Thema Steuerung und als Beispiel zum Beispiel dieses Thema digitale Ersteinschätzung. Man hat so das Gefühl, dass die Politik noch nicht genau verstanden hat, den Unterschied zwischen einer Steuerung im System und eines Primärversorgungssystems.
Ja, also da ziehen, glaube ich, ganz viele Interessengruppen an der Politik und versuchen da irgendwie Dinge zu besetzen. Aber der Kern dessen, was ich mit den 4 Cs gesagt habe, der muss erfüllt sein. Ein Primärversorgungssystem, das diese 4 Cs nicht gleichzeitig erbringen kann, wird scheitern und wird auch kein Primärversorgungssystem sein. Und von daher, wir wissen, dass alle funktionierenden Digitaltools in der Notfallversorgung funktionieren. Und für die Regelversorgung, für die Patientinnen und Patientenanliegen eines Primärsystems haben wir keine digitalen Tools, die zentral gesteuert funktionieren. Das kann in der Praxis total Sinn machen, digital zu ergänzen, aber es wird eher verunmöglichen, dass es zu einem Primärversorgungssystem kommt, wenn ein Digitaltool vorgeschaltet wird.
Und aus der Versorgung wird halt dann ein Schuh draus, wenn man sagt, wir brauchen ein starkes Primärversorgungssystem, wo eben ein Großteil der Behandlungsfälle auch fallabschließend behandelt werden, wo diese kontinuierliche Versorgung der Patientinnen und Patienten stattfindet. Und da, wo praktisch diese Primärversorgungsebene noch eine zusätzliche Expertise durch Spezialisten oder Krankenhaus braucht, da macht dann die Steuerung einen Sinn. Also die Steuerung aus dem Primärversorgungssystem und nicht parallel zu einem Primärversorgungssystem.
So ist das.
Jetzt Primärversorgungssystems im Rahmen der Grundversorgung, und da fallen uns natürlich sofort die Hausärzte und Hausärzte ein. Warum bieten sich denn die Hausärzte und Hausärzte als Primärversorger überhaupt an, oder können das denn auch andere Fachrichtungen übernehmen?
Wir haben natürlich in den Kinder- und Jugendärztlichen Praxen für die Altersgruppe der Kleinen auch genau die gleiche Kompetenz, aber das Entscheidende sind eben schon mal die Dinge, die ich vorhin angesprochen habe. Also es müssen eine ganz große Breite an Wissen da sein und eben die Möglichkeit, auch die Beratungsanlässe, die da auftreten, schon gleich abzuarbeiten. Und von der Ausbildung her sind es die Allgemeinmedizinerin, sicher auch jemand, der länger als hausärztlicher Internist tätig ist, kann das auch. Und die Kinder- und Jugendmedizin und alles andere ist eigentlich von der Ausbildung her jetzt nicht primär geeignet, ein Primärversorgungssystem zu steuern.
Genau, da sind wir wieder bei unserem Thema zum Tag der Hausarztmedizin. Die Primärversorgung ist eben unsere Kernkompetenz, die Kernkompetenz der Hausärzte und Hausärzte. Wir haben es in unserer Ausbildung auch gelernt, den Patienten, die Patientin in ihrer ganzen Gesamtheit zu betrachten und sie zu begleiten, nicht nur bei medizinischen Beratungsanlässen. Wir haben ja auch psychosoziale Beratungsanlässen, wir haben Arbeitsplatzprobleme etc. Und wir haben das Thema Prävention, was in der Gesellschaft immer wichtiger wird, das Thema Verlust der Gesundheitskompetenzen durch Auflösung Familien etc. Also ich glaube, das Feld, das wir bearbeiten, ist ja so vielfältig, was eine andere Fachrichtung, die sich ja auf ein Spezialgebiet, was ja auch total sinnvoll ist, dass wir sowas in der Versorgung auch haben. Wir brauchen Spezialisten für spezielle Fragestellungen, aber für dieses Thema wirklich Primärversorgung, den Patienten in seiner Gesamtheit zu betrachten, da gibt es halt einfach auch in der Ausbildung nur die Hausärzte und Hausärzte.
Ja, und Wolfi, sind wir mal ganz ehrlich, was ist einer der häufigsten Sätze, den wir von Patientinnen zu Patienten zu hören bekommen, was die uns aus der sonstigen Versorgungswelt...
Sag's nicht, besprechen Sie es mit Ihrem Hausarzt.
Ja, so ist es. Genau, und das ist die Realität, dass alle anderen um uns herum, die brauchen wir für alle möglichen Spezialanliegen, für diese 10, 15, vielleicht mal 20% in dem Alltag. Aber alles andere wird zu uns zurückgespielt, weil niemand will den Medikationsplan überarbeiten, niemand will den Antrag für die sozialmedizinische Betreuung stellen, niemand will sich um das Impfbuch im Detail kümmern und so weiter und so fort. Also nur ein Ausschnitt dessen, was alles in unseren Praxen geleistet wird.
Und jetzt kommt die Politik und sagt, okay, ja, haben wir verstanden, die Hausärzte und Hausärzte werden ja im Primärversorgungssystem die ersten Ansprechpartner. Aber dann kommt im zweiten Satz, aber seid ihr denn überhaupt genug? Könnt ihr das schultern? Ist es nicht eine gute Idee, dass man sagt, okay, dann müssen wir andere Gesundheitsberufe wie Gemeindeschwestern, Community Health Nurses in die Versorgung mit implementieren, damit wir eben so breit aufgestellt sind und der Patient letztendlich einen Ansprechpartner hat. Brauchen wir das oder ist es nicht eher wieder eine Gefahr fürs System, mal Stichpunkt Fraktionierung der Versorgung?
Es wird auf jeden Fall fraktionieren und ich sage ganz klar, ja, wir können das. Wir sehen schon in dem jetzigen System, das ja noch nicht mal umgebaut ist, dass 93% der Menschen eine hausärztliche Praxis haben. So reden wir schon mal nur um 7%. Und wir sehen ja in der jetzigen Systematik, die noch sehr in den Praxen arztzentriert ist, es gibt dieses Quartal nirgends in der Welt, werden Menschen nach Quartalen betreut. Also wenn wir diese Bindung, wie wir sie in der HZV haben, stärken, vom Quartal wegkommen, dieses Rumflippern reduzieren, dann ist auch für die 7%, die noch keine hausärztliche Praxis haben, einfach auch Platz da.
Und dann sagt die Politik, ja, okay, ihr wollt es nicht, dass wir andere Gesundheitsberufe implementieren im Rahmen der Substitution, weil ihr wollt keine Übertragung der ärztlichen Heilkunde etc. Da haben wir aber eine Antwort dazu und wir haben nämlich eine Antwort dazu, die eben genau diesen Bedürfnissen auch der Aufrechterhaltung der Versorgung Rechnung trägt, nämlich HAPPY. Wir haben mit unserem Konzept der hausarztzentrierten Versorgung, der Erweiterung in die hausärztlichen Primärversorgungszentren, Patientenversorgung interprofessionell eben ein System, wo wir sagen, das Wichtigste in der Versorgung ist weiterhin eben nicht die Fraktionierung. Das heißt, die im Zentrum der Versorgung müssen die Hausärzte und Hausärzte stehen. Was aber in diesem Konzept so toll ist, dass wir die bestehenden Fachkräfte, die in der Versorgung sind, wie eben zum Beispiel eine akademisierte Pflege oder PAs oder unsere Primary Care Managerinnen, eben in dieses System mit implementieren können. Und der Vorteil ist eben, dass es ja an einer gemeinsamen Patientenakte ist. Bedeutet, wir nehmen alle Ressourcen, die im System noch zur Verfügung stehen. Also wir haben eben nicht dieses Problem, man sagt, okay, wir bauen jetzt Parallelstrukturen mit irgendeiner anderen Versorgungsebene auf, sondern wir implementieren diese Versorgungsebenen, diese Ressourcen in HAPPY und schaffen da die Klammer im hausärztlichen Betreuteam. Bedeutet, dieses Team kann ganz viel an Versorgung übernehmen. Aber immer dann, wenn es notwendig ist, kann zu jeder Zeit der Versorgung der Arzt, die Ärztin wieder mit einbezogen werden. Es bleibt eine Patientenakte im System und wir haben eben nicht das Problem, dass wir Parallelstrukturen schaffen. Dieses Konzept HAPPY hat der Hausärzte- und Hausärzteverband bundesweit praktisch auf die Agenda gerufen. Und wir haben ja auch schon Erfolge zu berichten. Erzähl gern mal, was denn so da auf Bundesebene los ist.
Ja, also was natürlich toll ist, neben dem, dass es mittlerweile ein bundesweiter Leuchtturm ist und HAPPY in ganz vielen Kontexten jetzt als zu Recht als Synonym für die Teampraxis, für die Versorgungspraxis, für die interprofessionellen Anlaufort der Zukunft gesetzt wird, dass wir, ich würde jetzt mal sagen, im Mutterland von HAPPY in Baden-Württemberg jetzt schon 50 HAPPYs am Start haben in der Versorgung zusammen mit der AOK Baden-Württemberg, dort wirklich einfach Regelversorgung, HZV-Regelversorgung für über 2 Millionen Menschen anbieten. Und auch in Bayern zusammen mit dem Staatsministerium, mit der AOK hier jetzt auch HAPPY Piloten starten. Man sieht ja, ich war begeistert von den Ergebnissen, die ihr übermittelt habt, wo man sieht, da findet mehr Versorgung statt. Und das, was ich mir auch erhofft habe, da ja auch zu sehen, ist, dass es für die Menschen, also diese ganzen Diskussionen, wer will was und stecken da irgendwelche Interessen dahinter, am Ende muss mehr Versorgung rauskommen, das zeigt HAPPY. Und am Ende müssen die Menschen sich dort gut aufgehoben fühlen und das zeigt HAPPY auch. Und das sind die zwei entscheidenden Punkte. Und es ist auch ganz klar, dass diese Fragmentierung jenseits von Wissenschaft, über die ich vorhin geredet habe, da viel besser adressiert ist. Die Menschen haben einen Ort, es ist ja eh schon alles für unsere einfachen Patienten, das ist doch eh schon alles so kompliziert. Wenn jetzt für jedes Zipperlein jemand anders zuständig ist, der an einem anderen Ort mit anderen Zugangswegen ist, das ist doch ein Wahnsinn. Und das löst ja HAPPY auch auf, unsere Praxen weiterzuentwickeln zu dem Anlaufpunkt für die Anliegen der Menschen.
Genau, zu glauben, dass man Patienten auf ganz viel unter verschiedenen Ebenen behandeln kann und dann glaubt einfach durch Digitalisierung kann man das alles zusammenführen und dann wäre es dieselbe Versorgung, wie wenn du einen Ansprechpartner im hausärztlichen Betreuteam hast, der dich kontinuierlich versorgt. Das ist eben der Trugschluss. Unsere Hausärztetätigkeit ist mehr als nur eine einzelne Krankheit oder ein Symptom zu behandeln, sondern nochmal, wir behandeln den Menschen in seiner kompletten Komplexität und ich glaube, das ist die Stärke und wir sind auch ganz stolz. Du hast Bayern auch genannt. Wir haben ja am Bayerischen Hausärzten- und Hausärztetag die ersten Evaluationsergebnisse mit der Universität Augsburg vorgestellt von unseren neuen HAPPY-Praxen, die wir in Bayern ja im Rahmen dieses Förderprojektes mit dem Staatsministerium hatten. Und es ist wirklich toll, die Praxen sind begeistert. Wir können das, was wir der Politik versprochen haben, dass wir mit diesem Konzept eben mehr Patienten und Patienten ja, gerade im ländlichen Raum versorgen können. Das haben wir da unter Beweis gestellt. Und wie du schon genannt hast, die Patienten sind total positiv gegenüber diesem Konzept. Im Gegenteil, ist tatsächlich so, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter manchmal sogar mehr Zeit für die Patienten haben und dieses eben total wertschätzen. Wir zeigen damit, dass es eben nicht nur ein Pilot ist, ja, wie viele andere Konzepte von Primärversorgungszentren etc., sondern Baden-Württemberg hat gezeigt, das, was wir auch sagen, du kannst HEPI eben auf die bestehende hausärztliche Versorgungsebene transformieren. Und jede Praxis kann HEPI werden. Und man sieht in Baden-Württemberg, wie das losläuft. 50 HEPI-Praxen, das ist wirklich ein Brett in der Versorgung schon. Und ich glaube, das ist wirklich ein tolles System. Und vielen Dank euch auch nochmal, dass ihr das auch eben auf Bundesebene gehoben habt und allen Landesverbänden auch zur Verfügung gestellt habt, dass wir alle HEPI werden können. Wie geht es jetzt weiter politisch? Wir können alle nicht in die Glaskugel schauen. Wir wissen, vor der Sommerpause wurde ja von der Bundesgesundheitsministerin aufgerufen, dass es jetzt neben jetzt diesen Sparvorschlägen dann eben einen Vorschlag zu strukturellen Änderungen im Gesundheitswesen kommen wird, wie gesagt, Glaskugel ist nicht, aber was würden wir uns denn wünschen, wo diese strukturellen Änderungen hingehen?
Also wir müssen natürlich zum einen bei diesen Sparbemühungen, die sicher auf einer Seite nötig sind, schon jetzt im Blick haben, dass wir nicht Strukturen, die man dann in der Primärversorgung und auch in der Versorgung insgesamt braucht, zerstört. Da habe ich schon große Sorgen bei dem, was jetzt vorliegt, was jetzt diskutiert wird, dass hier Strukturen wie jetzt auch die hausärztlichen Praxen dann doch geschwächt werden, begrenzt werden. Und also das wäre natürlich katastrophal, wenn das schon die Grundlage ist. Und das Zweite sind die Dinge, über die wir vorhin schon gesprochen haben, dass eben nicht durch tausend Ausnahmen, durch eine ungerechtfertigte und eigentlich auch unfähige digitale Vorschaltung, dann Versorgung, Primärversorgung unter hausärztlicher Führung verhindert wird oder es sogar zu neuen Engpässen kommt. Ich glaube, das muss man auch nochmal klar machen und das ist vielen nicht klar. Du hast vorher die Zahl genannt, 3,5 Beratungsanlässe werden bei uns in einem regulären Kontakt abgearbeitet. Wenn die anderweitig verteilt werden, dann ist es eben nicht nur ein Termin bei uns, sondern da wären daraus 3 oder 4 Termine an anderer Stelle. Das heißt, die sowieso knappe Ressource, Termin im gebietsfachärztlichen Bereich, wird noch viel knapper. Also diese Flaschenhalsdiskussion, die wird ja uns immer in die Schuhe geschoben. Die sehen wir so nicht, sondern das, was die Ausnahme und die Digitalideen, die jetzt im Raum sind, produzieren könnten, wäre ein echter Flaschenhals mit ganz großem Frust dann auch bei den Menschen, weil die Situation nicht besser, sondern schlechter wird. Und davor müssen wir die Politik warnen und auch bewahren, dass man nicht grundlegende Fehler macht, die die Situation am Ende sogar verschlechtern.
Du hast jetzt da schon klare Forderungen formuliert, also letztlich hier in die Richtung ging, Erhalt auch das, was im Koalitionsvertrag eben steht, dieses verbindliche Primärsystem im Rahmen der hausarztzentrierten Versorgung. Die hausarztzentrierte Versorgung mit ihren 11 Millionen eingeschriebenen Versicherten muss erhalten bleiben, weil sie eben ein innovatives System ist, weil es zeigt in den Evaluationsdaten, die wir haben, dass es wirksam ist, dass es für die Patientinnen und Patienten gut ist, aber letztendlich auch für die Krankenkassen letztendlich gut ist. Und eben aus diesem System heraus, wie wir schon HEPI angesprochen haben, wir auch eine Idee haben, wie Versorgung in die Zukunft getragen wird. Haben wir denn noch Wünsche ans Gesundheitsministerium bezüglich Sommer? Also wir haben Forderungen, HZV muss erhalten bleiben. Haben wir denn auch Wünsche? Also wenn du mich fragst, ich kann es mal vorwegnehmen, ich würde mir wünschen, dass in der politischen Diskussion oder auch in der Diskussion, wie man jetzt so einen strukturellen Wandel macht, vielleicht die Politik mit ihren Bedürfnissen mal ein bisschen in den Hintergrund tritt, weil wir brauchen eine Strukturreform, die uns ja über Jahre oder die Jahrzehnte trägt. Also klar, die Politik möchte die Terminknappheit für Patienten und Patienten lösen, aber ich glaube, das wäre zu kurz gesprungen, jetzt da nur eine digitale Lösung zu schaffen, sondern ich glaube, wir brauchen ja wirklich eine strukturelle Änderung, dass wir dieses System mal weg von Honoraranreizen, die dann wieder irgendwelche Operationen oder Leistungen generieren hier zu einem System, was ja wirklich an den medizinischen Bedarf der Patienten und Patienten ausgerichtet ist. Und dazu würde ich mir eben einfach wünschen, dass da die wissenschaftlich vorhandenen Evaluationsdaten und die wissenschaftlichen Daten, was Primary Care denn bedeutet, einfach mehr Berücksichtigung finden.
Definitiv. Und wir müssen auch wegkommen von einer Politik, die sehr detailreich reguliert, hin zu einer Politik, die ermöglicht. Also es ist ja durchaus richtig, dass wir, das wissen wir, das ist ja auch ein Teil von Happy, digitaler zu werden. Aber digital heißt auch, dass unsere Systeme ein bisschen gedrängt und uns ermöglicht werden, dass es viele Schnittstellen gibt, dass wir mit digitalen Tools arbeiten können. Und die sind vielleicht nicht in jeder Praxis gleich, sondern der eine braucht diese Entlastung für seine Patientinnen und Patienten, der andere diese. Und hier sehen wir eigentlich keine wirkliche Ermöglichungskultur. Und auf der anderen Seite ist immer der Drang groß, zu regulieren, zu deckeln. Und das passt natürlich auch zu einem Primärversorgungssystem nicht, weil ich glaube, das ist so ein Irrglaube zu meinen, wir würden da eine hausärztliche Praxis hat innerhalb dieser HZV und in diesem Primärversorgungssystem, der einfach den Auftrag und den Wunsch, einzelne Menschen, die sich an diese Praxis binden, gut zu versorgen. Und diese Menschen vermehren sich, wenn dann, in der Nachfrage, weil sie dort versorgt werden, aber nicht in dem, dass wir da Leistungsausweitung machen. Also wir sind im Moment in einer ziemlich wirren Diskussion auch, dass eigentlich das, was wir können, ausgebremst wird, reglementiert wird und das, was wir an Ermöglichung oder Unterstützung brauchen, aber nicht im Gesetz drinsteht.
Also wir leben in einer Zeit des Umbruches, nicht nur im Gesundheitswesen, natürlich auch, wenn man jetzt gesamtgesellschaftlich, geopolitisch anschaut, die großen Krisen der Welt im Augenblick. Die Zeiten sind sehr unruhig. Das Geld wird knapper. Was sagst du den jungen Kollegen, die jetzt mit den Gedanken spielen, Hausärztin, Hausärztin zu werden? Wir haben so ein bisschen diskutiert, was es für Herausforderungen gibt. Aber gibt es vielleicht auch was, wo wir sagen, trau dich, der schönste Beruf auf der Welt?
Ja, also wir, glaube, Selbstlob ist jetzt nicht mein Ding, aber dieses Selbstlob bezieht sich ja auf uns als Verband und die Menschen, die in unseren Verbandsteams und an unterschiedlichen Bundesländern für uns arbeiten, ist ja so, dass wir schon sowohl mit der hausarztzentrierten Versorgung als auch mit Delegationsmodellen wie Vera und PCM und eben dann auch mit Happy einen Kulturwandel selbstbestimmt eingeleitet haben, dass aus der sehr arztzentrierten Vergangenheit wir jetzt, und das betrifft Einzel- und Teampraxen, also das ist ja gar nicht an der Menge abhängig, hin zu einem Team, das mag mal kleiner, mal größer sein, das mit digitalen Tools in einer festen Bindung mit den Menschen irgendwie arbeitet. Und das macht weiterhin wahnsinnig Spaß, weil, und das zeigen ja auch die Evaluationsergebnisse, dass die Menschen total froh sind, dass man in eine Beziehung kommt, dass man mit ganz vielen bunten Menschen zusammenarbeitet und für die da ist und die dann auch für einen da sind. Und von daher ist es schon auch ein weiterhin beglückender Beruf. Und wer dann Lust hat, dass es noch besser wird, der engagiert sich bei uns im Verband, weil das ist ja unsere Kernaufgabe, für die Teams, für die Praxen und auch für die Menschen in den Praxen da zu sein.
Ich glaube, auch in die Zukunft gesehen, bei allen Herausforderungen, es wird eine Form der Hausärztin, des Hausärztes im System immer irgendwie geben, weil der Bedarf, glaube ich, Patienten einfach so groß wird. Unsere Welt wird immer komplizierter. Wir haben Digitalisierung, medizinischen Fortschritt, mehr Spezialisierung angesprochen. Ich glaube, die Patienten werden immer einen Bedarf haben, dass jemand in diesem zunehmend komplizierter werdenden System als Ansprechpartner fungiert. Und ich glaube, das ist ja auch unsere Stärke als Hausärztin, Hausärzte, dass mit einer großen Empathie unseren Patienten auf Augenhöhe begegnen und wir wirklich unser Bedürfnis ist, dass unsere Patientinnen und Patienten gut in diesem System zurechtkommen und zum Wohle ihrer Gesundheit einfach durch dieses System auch für uns begleitet werden. Insofern würde ich da auch den Jungen zurufen, also sei doch nicht bange. Ich glaube nicht, dass unser Berufsstand überflüssig wird. Im Gegenteil, ich glaube einfach, dass tatsächlich die Position der Hausärztinnen in dem System in der Zukunft noch wichtiger werden wird.
Definitiv. Und ich denke, du wirst es in München erleben. Ich erlebe es jetzt in Berlin. Die Digital Natives, von denen immer gesagt wird, die brauchen jetzt alles immer und jederzeit digital. Die sitzen dann dort, wenn ich da Montagnachmittag meine Sprechstunde doch halte, auch da. Ja, die haben keinen handgeschriebenen Zettel mehr, sondern die schauen auf ihr Smartphone. Aber die Fragen und die Unsicherheiten, die sind genau die gleichen. Die sind auch wahnsinnig froh, dass sie nicht mit einer Kachel sprechen müssen, sondern dass es da jemanden gibt, der zuhört, der auch mal untersucht, dass es ein Gespräch gibt, dass es eine Beziehung gibt, dass es eine Interaktion gibt.
Sehr schön. Also bei aller Herausforderung ist uns eigentlich nicht bange. Uns geht die Arbeit nicht aus in der politischen Arbeit. Aber letztendlich, wie ich schon gesagt habe, durch die Wertschätzung der Patienten ist es für mich einfach der schönste Beruf. Wo hast du das sonst, dass du so einen erfüllenden Alltag mit deinen Patienten und Patienten hast? Sofern, lieber Markus, vielen lieben Dank. Es ist immer toll, wenn du kommst und wir die Gelegenheit haben, mit dir zu sprechen. Und super, dass du gekommen bist zu unserem Podcast. Und ja, für dich und auch für deine politische Arbeit weiterhin alles Gute von mir aus.
Ja, Kompliment kann ich nur zurückgeben. Hat super Spaß gemacht und ich freue mich auf das weiter gemeinsam für die hausärztlichen Praxen und die Patientinnen und Patienten zu streiten.
Danke.
Das war BayernDoc, der Podcast des Bayerischen Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes. Mehr Informationen über die Homepage unter www.hausärzte-bayern.de.